Deutschland zwischen Covid und Klima. Grundrechte unter Vorbehalt? Nein, das ist kein Artikel von der Achse des Guten oder von Tichys Einblick. Das ist der Titel des Tagungsprogrammes der Denkfabrik R21. Geladen hat dazu die Vertretung des Freistaates Sachsen beim Bund in Berlin. Ein Arbeitstitel, der durchaus berechtigt scheint, findet auch der Infektiologe Professor Matthias Schrappe. Er ist bei dieser Veranstaltung nämlich bei einer Podiumsdiskussion mit dabei. Es geht um die Konsequenzen aus Corona für das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik. Aber wie funktionieren Politik und Wissenschaft eigentlich miteinander, vor allem in der letzten Zeit, seit Corona? Ich freue mich, dass er da ist. Guten Tag, Herr Schrappe.
Ja, guten Tag, Herr Danowski.
Herr Schrappe, unter welchem Gesichtspunkt sehen Sie denn dieses Treffen der Denkfabrik? Es wird über den deutschen Weg durch Corona gesprochen, über die Bedeutung des Zusammenlebens, aber auch die Auswirkungen auf den Rechtsstaat. Am Ende kommen Sie zum Thema Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik zu Wort. Was erwarten Sie sich von diesen Diskussionen?
Ja, dass die Diskussion wieder angestoßen wird. Wir hatten in der Corona-Zeit eine sehr einseitige, ich will fast sagen versteinerte Kommunikation zwischen Wissenschaft und Politik. Damit meine ich, dass aus der Wissenschaft die eine richtige Meinung zu hören war und auch nur gehört werden wollte und man andere Meinungen ausgeschlossen hat, was zur Folge hatte, dass die Wissenschaft ihre eigentliche Kompetenz, also widerstrebende Meinungen zusammenzufassen und mehrere Lösungsmöglichkeiten anzubieten, beraubt hat.
Wann ist das Ihrer Meinung nach eigentlich losgegangen? Oder war das schon immer so, dass man versucht hat, seitens der Politik Wissenschaft für seine eigenen politischen Zwecke als Aushängeschild irgendwie herauszupicken und damit seine eigene Narrative oder seine eigenen Ziele irgendwie zu untermauern?
Ja, das ist wahrscheinlich schon etwas länger so schleichend in die Politik eingezogen. Man könnte vielleicht ein bisschen überspitzt sagen, früher war die Religion stand zur Verfügung, nicht? Wenn die Politik, wir nennen das Legitimationsprobleme hatte in schwierigen Situationen, in Krisensituationen, da die Religion jetzt vielleicht nicht mehr so eine Bedeutung hat, hat man sich schon vor mehreren Jahren darauf besonnen, dann die Wissenschaft anzuführen, weil die Wissenschaft sagt ja, das Wahre, so ist das Denkmodell. Dass das gar nicht stimmt, ist ein anderes Problem. Die Wissenschaft ist eigentlich nicht für die Wahrheit zuständig, sondern für die Strukturierung von Erkenntnisprozessen und für Alternativen, die daraus resultieren, entscheiden muss letztendlich die Politik. Aber die macht sich natürlich ein bisschen bequem. Wenn sie die Wissenschaft sagt, ja, wir hören immer einen Virologen aus der Charité und der sagt, wir müssen da jetzt rechts rumgehen und nicht links rum. Ja gut, dann braucht die Politik ja keine genuinen politischen Entscheidungen mehr zu treffen.
Was passiert denn, wenn sich Wissenschaft und Politik auf diese Art und Weise annähern? Also was macht das mit dem Politiker und was macht das vor allem auch mit der Wissenschaft, wenn man quasi genau in diesem Wechselspiel Aktio und Reaktio und in dieser Kombination eigentlich ganz gut miteinander funktioniert, zumindest für einen Teil der Wissenschaftler, ich sage bewusst nicht Wissenschaft?
Zunächst muss man ja sagen, es ist ja sehr gut und wünschenswert, dass in einer Gesellschaft auf die Wissenschaft gehört wird von Seiten der Politik, nicht? Ich meine, die Politik ist ja nicht auf einem anderen Stern und die Wissenschaft kann in einer Gesellschaft, wenn es gut gemacht ist, wirklich entscheidende Anregungen und Analysen und natürlich auch Ergebnisse vorbringen, die dann einbezogen werden können. Das ist also sehr wünschenswert. Es ist übrigens auch so, dass meine eigene Biografie durchaus nicht von ausgeschlossen ist, dass ich Wissenschaftler, gerade junge Wissenschaftler, natürlich auch danach sehnen, gehört zu werden. Gefährlich wird es nur dann, wenn sie meinen, sie hätten die Wahrheit und wenn man nur nach der Wissenschaft gehen würde, da wären alle Probleme in der Gesellschaft per se gelöst. Das ist eine Überschätzung der Wissenschaft und da wird es auch gefährlich. Das, was erstmal als Win-Win-Situation aufscheint, also Wissenschaft und Politik befruchten sich gegenseitig, ja, wird dann zu einer Lose-Lose-Situation. Die Wissenschaft verkommt zu einer Art Wahrheitsinstitution, ja, und die Politik wird nicht mehr ihrer eigenen Aufgabe, nämlich der Konsenssuche in der Gesellschaft und der Darlegung von Alternativen gerecht, sondern sie wird faul, sie beschränkt sich auf das Wiedergeben angeblich wahrer wissenschaftlicher Ergebnisse.
Sie haben es gerade gesagt, die jungen, wilden Wissenschaftler, die wollen auch mal in der ersten Reihe stehen. Wie kann man sich denn vor Missbrauch seitens der Politik schützen? Also kann man das irgendwie erkennen, wenn die Politiker sich dann an einen heranschleichen und dann sagen, so, du bist jetzt unser Aushängeschild und mit dir Hauen wir da unser politisches Narrativ durch?
Ja, indem die Wissenschaft in ihrer Ausbildung von jungen Wissenschaftlern die ganz wichtige Botschaft vermittelt, dass es nicht die Wissenschaft geben kann, sondern dass Aufgabe der Wissenschaft ist, verschiedene Hypothesen gegeneinander zu testen und in der Politikberatung auch vorsichtig aufzutreten und zu sagen, liebe Politik, wir haben die Möglichkeit A, das ist vielleicht aus unserer Sicht die bessere, aber wir haben auch die Möglichkeit B, die auch in Betracht zu ziehen ist. Und bitte, die Grundlagen können wir Ihnen geben, aber die Entscheidung machen Sie. Also sich nicht nach vorne drängen, das führt zu nichts, ja, und verbrennt letztendlich auch Wissenschaftler, das sehen wir ja auch. Nicht nach vorne drängen, sondern in die hohle Position gehen. Abwarten, wenn die Politik fragt und die Fragen studieren und dann sagen, also wir haben hier Möglichkeit A, Möglichkeit B.
Das nächste große Fass ist ja schon längst in den Raum gerollt worden. Der Klimawandel und die Maßnahmen dagegen, das Fass hat man auch schon längst aufgemacht. Welche Entwicklungen sehen Sie denn da jetzt? Inwieweit ähnelt dieses Prinzip des Primates der Wissenschaft dem zur Covid-Zeit?
Also ich bin kein Klimaforscher. Infektiologe bin ich, das ist meine Heimat sozusagen. Trotzdem kann man nicht umhin, gewisse Parallelitäten zu sehen. Wir haben in der Corona-Zeit dieses allabendliche Starren auf die Melderaten, die fälschlicherweise als Inzidenz bezeichnet wurden, gehabt. Also da war ein Wert, ja, und der soll mal 30, 35, 50, 200. Und da wurden dann Gesetze dran geknüpft. An einem Wert, der letztendlich gar nicht die ganze Wahrheit wiedergab, die zum Beispiel daran bestanden hätte, wenn wir dann die Schulen zumachen, was wird denn aus den Kindern? Nicht? Das wäre ja auch wichtig gewesen, zu untersuchen und mitzumessen. Und bei der Klima ist klar ersichtlich, da ist halt eine Temperaturangabe. Aber die Tatsache, dass Klima immer eine gesellschaftliche Aufgabe ist und dass, wenn man da bestimmte Bevölkerungsgruppen, meinetwegen ärmere Leute mit einem kleinen Häuschen und einer Heizung, übergeht, ein Klimageld verspricht, was hinterher dann plötzlich in der Beratung verschwindet, ja, dass man dann zur Konsequenz hat, dass die Leute sich abwenden von der Politik und andere Wege gehen. Und dann großes Theater. Es hat jemand mal gesagt, der Kollektivsingular der Mensch, ja, wird haftbar gemacht für den Klimawandel. Aber wir diskutieren zum Beispiel nicht darüber, wie unsere Produktionsverhältnisse, wie unsere Art der Industrieproduktion verantwortlich sind. Das wird ja sozusagen gar nicht in den Mittelpunkt der Diskussion gestellt. Und insofern ist also bei Klima auch wieder dieses Lineare auf einen Punkt starren, auf einen Wert starren zu sehen. Und das ist der Sache nicht zuträglich.
Was macht das denn mit der politischen Kultur, aber auch mit den Abstraktions- und Demokratiefähigkeiten von Politikern, wenn man sich eines solchen scharfen Schwertes wie der Wissenschaft eben bedient? Das ist jetzt so, das ist alternativlos. Wird man da nicht ein bisschen denkfaul auch? Also macht man sich's dann dadurch nicht so einfach? Was passiert mit unserer politischen Kaste, sage ich jetzt mal so?
Die Politik läuft Gefahr, faul zu werden. Nicht die Aufgabe der Politik in einer differenzierten Gesellschaft ist ja in der ersten Linie, transparent Entscheidungsmöglichkeiten darzulegen. Wir gehen in Richtung A, man könnte auch in Richtung B oder C gehen. Anschließend in einem transparenten Prozess im Parlament eine Entscheidung herbeizuführen und in Verhandlungen, die zum Teil Politiker ist ein von mir sehr geachteter Beruf, ja. Das ist die Aufgabe der Politik, zum Teil auch in verdeckten Verhandlungen zu Kompromissen zu kommen. Aber vor allen Dingen auch Transparenz herzustellen, das erklärbar zu machen, warum man nach A geht und nicht nach B und C. Das ist die anstrengende Aufgabe der Politiker. Aber wenn die sich jetzt einfach nur auf die Wissenschaft hat gesagt, ja, wer ist denn die Wissenschaft, nicht? Muss man nicht sagen, die Wissenschaften und so weiter, ja. Also immer sich auf die Wissenschaft bezieht und sagt, alternativlos, wir haben gar keine politische Entscheidungswahl mehr, dann verkümmert die Politik zu einer reinen Administration.
Gerade in Österreich, da gibt es eine aktuelle Umfrage, und zwar, dass die Skepsis gegenüber der Wissenschaft dort im Vergleich zu anderen EU-Ländern mit am stärksten ausgeprägt ist. Ich denke, seit Corona hat das sicherlich nochmal zugenommen. Wie schaffe ich das denn, dass die Menschen nicht gleich abwinken, wenn ich sage, Wissenschaftler haben herausgefunden? Wie wollen Sie es denn schaffen, dass die Menschen nicht fundamental wissenschaftsskeptisch sind und sich dann ausschließlich auf ihren, in Anführungszeichen, gesunden Menschenverstand berufen?
Ja, ganz genau, das ist die Gefahr. Die Wissenschaft, wenn sie nur als Wahrheitsinstitution auftritt und selbst intern andere Alternativen abblockt, Leute diskreditiert, was ja passiert ist, sogar bedroht, ja, dann verkümmert auch die Wissenschaft. Wir sagen ja immer, die Leute, also die Bevölkerung, die Wähler, ja, die sind ja nicht dumm. Wenn die die ganze Zeit vorgesetzt bekommen, es gibt nur eine wissenschaftliche Wahrheit, ja, sie aber eigentlich wissen, dass Wissenschaft die Suche nach verschiedenen Wahrheitsalternativen ist, das wissen die ja, dann ist für die glasklar, dass da die Alternativen unter den Tisch gekehrt werden. Und die Konsequenz ist, dass es zu einer Art Wissenschaftsskepsis kommt. Die Leute erwarten, dass die Wissenschaftler auch mal sagen, wir haben uns getäuscht. Die Leute erwarten eine offene wissenschaftliche Kommunikation, wo darüber gesprochen wird, dass wir Alternativen A und B haben. Für beides gibt es wissenschaftliche Gründe. Wir lassen die auch durchaus mal in der Talkshow gegeneinander antreten, allerdings nicht mit gegenseitigem Anschreien, sondern unter Achtung der Person. Ja, und unter einer guten Moderation, das wäre eine Aufgabe für Sie, ja. Und dann sehen die Leute, ah ja, es gibt verschiedene Meinungen, mehr spricht vielleicht für Meinung A, das geben wir jetzt an die Politik und die macht da draus einen Entscheidungsprozess. Dann können Sie sicher sein, steigt die Meinung über die Wissenschaft ganz klar wieder an.
Was passiert mit der Wissenschaft eigentlich in Zeiten von künstlicher Intelligenz oder von ChatGPT, gerade in der Kommunikation? Das hat ja auch nichts mit Wissenschaft zu tun, aber ich habe das Gefühl, einfach nur das Gefühl, dass das als Wissenschaft gelten wird, was dann in der Breite zumindest über Antworten einer künstlichen Intelligenz einfach so herausgegeben wird, damit es halt auch einfache Leute verstehen.
Das ist eine Gefahr, der wir ins Auge blicken müssen. Die künstliche Intelligenz, so wie sie heute kennen, ist ja A, in der Lage, wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Vergangenheit zusammenzufassen und B, auch neue Hypothesen zu generieren und auch darüber Untersuchungen anzustellen. Und man könnte als düsteres Zukunftsszenario durchaus skizzieren, dass es dann eine KI-basierte Wissenschaft gibt, die sozusagen der Politik die richtige Entscheidung a priori vorgibt. Ja, so dass die Politik zu einer reinen Abnick-Organisation wird. Das würde im gesellschaftlichen Zusammenleben sehr viel ändern. Es wäre für die Wissenschaft, die ja gerade auch von den momentanen Einfällen, also es gibt sogar die Hypothese, dass der wissenschaftliche Fortschritt häufig aus Fehlern in der Wissenschaft entsteht. Ja, die Penicillin-Entdeckung war ja sozusagen eine gar nicht gewünschte Verunreinigung. Nicht? Also aus, man meint Irrwegen, ja, und daraus entsteht dann plötzlich ein Innovationsschub. Man kann die Wissenschaft nicht reduzieren auf die Sammlung von vergangenen Daten. Und dann gibt es noch einen Punkt. Wer übernimmt denn bei KI-gestützter Wissenschaft die Verantwortung? Nicht seit Hiroshima haben wir das Problem der wissenschaftlichen Verantwortung sehr viel mehr im Fokus. Wer ist denn das dann, der dann dafür gerade stehen muss? Wenn wir mit der KI einen verantwortungslosen Bereich in der Gesellschaft schaffen, dann wird es schwierig, dann auch politische Verantwortung noch zuzuordnen, denn die Politik wird sagen, die KI hat doch gesagt, wir sollen das machen. Ja, wo ist dann die Verantwortung?
Heute finden in Berlin zahlreiche Diskussionen der Denkfabrik R21 statt. Das Thema Deutschland zwischen Covid und Klima, Grundrechte unter Vorbehalt. Stellvertretende Vorsitzende ist Christina Schröder, die ehemalige Familienministerin. Es diskutieren unter anderem Boris Palmer, der Journalist Herbert Prantl und auch Internist und Gesundheitsökonom Professor Dr. Matthias Schrappe. Mit ihm sprach ich über sein Thema, dem Verhältnis zwischen Politik und Wissenschaft. Herr Schrappe, herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Ausführungen.
Ich danke Ihnen auch.